Harald Siedmann kann als der Großvater der Kuratoren verstanden werden. Und wir haben ihn interviewt im Rahmen der Exit and Voice-Reihe im TAT. Und zwar findet diese Exit and Voice-Sendung jeweils sonntags von 18 bis 20 Uhr als Gesprächssituation im TAT statt. Und wir stellen eben die Frage, wie kann im Bockenheimer Depot in seiner letzten Spielzeit dieser Ort sozusagen für Erkenntnis- und Erinnerungsarbeiten genutzt werden, auch wie kann man sich an Einar Schläf erinnern und wie kann man bestimmte Rekonstruktionen entwickeln, mit denen es möglich ist, auch eine andere Sicht auf demokratische Entwicklung in Deutschland zu werfen. Dafür ist Harald Seemann tatsächlich bezeichnend, denn er hat mit den unterschiedlichen Ausstellungsprojekten wie auch schon bestimmte Titel zeigen, When Attitudes Become Form, wie entsteht überhaupt eine Ausstellung, die Documenta 5 mit dem Büro für Demokratie von Beuys, das dort stattgefunden hat, oder mit seiner Großvaterausstellung, ein Pionier wie wir, oder dem Museum der Obsession, das sozusagen nur als Vorschlag für Ausstellungen gesehen werden kann, oder der Agentur für geistige Gastarbeit im Dienste eben der Vision eines Museums der Obsessionen, denn der Junggesellenmaschine, in dem es auch um die Obsessionen von Junggesellen geht und in dem wie Obsessionen dargestellt werden, wie Aktivitäten vorgelebt werden, werden eigentlich Neubelebung von Dingen, nicht nur Objekten, ermöglicht, die für Harald Seemann jeweils zu besonderen Ausstellungsprojekten führen. Den nun 70-Jährigen haben wir, Philipp Leonhardi und ich, in Felicia Herrschaft, mit dem ich auch jetzt erstmal Hallo sage, in Tegna, Tegna im Tessin in der Schweiz vor 2 Wochen interviewt. Okay, damit fangen wir sofort an. Mit dem Ein-Mann-Theater angefangen, also eher als Schauspieler auch zu arbeiten. Und da wäre die Frage, wie ist es sozusagen von dem Ein-Mann-Theater dazu gekommen, den nächsten Schritt möglicherweise, oder vielleicht das müssten Sie sozusagen sagen, was kam nach dem Ein-Mann-Theater? War es dann zum Beispiel die Agentur für geistige Gastarbeit, steht die Beziehung zu dem Ein-Mann-Theater? Und wie ist es sozusagen dazu gekommen, dass Sie Kurator geworden sind? Und an welchem Punkt sind Sie heute? Das ist natürlich ein sehr großer Bogen und deshalb würde ich auch Sie nicht.
Ja gut, also ich meine, es war einfach so. Verstehen Sie, Sie machen das, Sie sind abhängig, weil Sie das Gymnasium machen, dann sind Sie abhängig, weil Sie Kunstgeschichte studieren. Und ich war einfach in der Beziehung Rebell, oder? Und dann habe ich am Anfang schon, ja, eigentlich immer von Anfang an, schon als kleines Kind habe ich selber dran geschrieben und meinen Bruder ausgeführt und so weiter. Aber dann habe ich begonnen, in Truppen zu spielen. Also ich habe Mephisto gespielt, Malvolio, da habe ich auch der Leonhard Steckel gesehen und den Lingli in der Überfahrt von Sutton Dane und so weiter. Und irgendwie ist mir dieses Ensemble-Theater auf die Nerven gegangen, oder?
Ja.
Und ich habe dann eigentlich auch, um selber meine Grenzen kennenzulernen, habe ich gesagt, so, jetzt mache ich einen Einmann-Theater fertig, los, ich mache jetzt die Bühnenbilder selber, ich schreibe die Texte selber, ich mache die Musik selber, ich spiele selber. Und habe natürlich eigentlich gedacht, ja, das mache ich eher für mich und das sind 2 Jahre. Aber das war natürlich, war damals 22 ein Album, das war einfach eine Sensation für viele, das ist also ein junger. Es gab damals ein Einmann-Theater, Mann, nämlich Arnold Kübler, der Chefredakteur des Du. Ne?
Ja.
Und das war so der alte Mann des Einmann-Theaters, nicht der Weise abgeklärt, und ich war der Junge. Also. Und ja, zu meinem Erstaunen sollte ich dann auch in Zürich auftreten in Bern. Habe ich gedacht, ja, 2 Abende, dann war es dann auch über einen Monat, oder immer mehr Leute kamen. Und naja, ich bin dann nach Paris, weil im Sommer habe ich immer als Grafiker gearbeitet, um mein Leben zu verdienen. Also mit 2000 Franken konnte man damals 6 Monate in Paris leben. Und ich habe auch eine Dissertation gemacht über ein Thema, über die französische Buchillustration der Navis. Und so arbeite ich an der Bibliothek National. Und habe dann eigentlich versucht, ein zweites Programm zu machen. Und sehr inspiriert von dieser Vision einer neuen Stadt von Max Frisch. Und in dem Moment, und eben Leonhard Steckel hat mich dann auch noch als Malvolio gesehen. Und ich kriegte dann irgendwie so mit, dass er mich auch engagieren würde nach Wien und so weiter. In dem Moment kommt eine Anfrage aus St. Gallen, da war ein Völkerkomitee und irgendwie das Thema, was sie gewählt haben, die dichtende Maler, malende Dichter, war ja natürlich uferlos und sie haben begonnen bei Michelangelo. Und irgendwie suchten sie noch jemanden, der ihnen das zu Ende führt. Irgendwie. Also es brauchte dann noch irgendeinen Schluss, Elan. Und ich habe ja sehr früh diese ganzen surrealistischen Manifeste übersetzt und Duchamp und das Cabaret Voltaire gearbeitet und so weiter. Und sie haben dann den Franz Meyer gefragt, der war damals Direktor der Kunsthalle Bern. Und der hat gesagt, ich kenne eigentlich nur einen, der auch da helfen kann. Aber ich weiß, der arbeitet im Sommer als Grafiker. Ja, weil mein Vater hatte ziemlich schweren Krebs. Die Strahlung war damals noch nicht so krass. Und gut, ich habe gesagt, ja, das interessiert mich. Ich komme jetzt mal nach St. Gallen. Und dann habe ich eigentlich diese Ausstellung fertig gehängt. Dann habe ich mit ihr auf den Katalog und so weiter. Und so sagte ich mir, eigentlich habe ich jetzt mein Medium entdeckt. Das ist ja eigentlich wie im Theater, oder? Man arbeitet auf diese Premiere hin, es wird immer stressiger, es wird immer intensiver. Und im Grunde genommen bei einer Ausstellung ist dasselbe, aber wenn die mal eröffnet ist, dann steht so ein Stück irgendwo für einen oder wo man weiß, es hat man gemacht. Und so war das eigentlich für mich klar. Ich habe dann auch im selben Jahr, was ich da verdient habe, in St. Gallen gleich wieder reingesteckt in eine Produktion, eine Ehrung von Hugo Ball. Der damals ziemlich vergessen war, nicht? Das war so 50er Jahre. Und habe natürlich da wieder alles verloren, aber habe auch geguckt, dass ich alle Leute, die noch mit Superball gearbeitet haben, also Siegfried Streicher, der damals die Freie Zeitung redigiert hatte, Dann habe ich die Stieftochter besucht und die Tochter der Stieftochter und die Tochter von Emmy Henders. Die Enkelin von Emmy Henders hat dann die poetischen Texte gelesen, das gleiche die politische, die Rahmenhandlung von Hermann Hesse und die fataistischen Geschichten. Der Vikar der Marienpfarrei hat dann die Konversionstexte gelesen. Dann wurde dann später Bischof von Solothurn und Lugano verlöst. Eben um so richtig, und dann habe ich eine Ausstellung gemacht mit Manuskripten, die ich drüben konnte, und ich selber ganz Freunde geholfen. Verstehen Sie, so war ich eigentlich mitten ganz jung, so in einem ganzen Klima. Und ich meine auch, wenn ich in Paris war, kannte ich in den Tagen, ich bin in den Erfassungs, habe noch Franzose gekannt, war von 12 Uhr mittags bis Mitternacht immer in der Cinemathek, die gerade gegründet wurde von Laurent Loire, der also so ein Programm gemacht hat, dass ich dann direkt eine Hommage war an den Regisseur. Es war nicht einfach so ein durcheinander Programm, sondern alle Filme, die hatten von Stroheim, alle von Bunge, Lotte ausgezeichnet. Und daraus ist er dann nachher das Museum Cinema entstanden und Lotte Cinemathek. Früher war das noch am meisten die Bibliothek, dann der Ritual und den Pantheon. Und so war ich eigentlich immer, sehr neugierig, oder? Auch in Bern, muss ich sagen, Dieter Roth war damals noch da, bis 55. Spöri war da als erster Tänzer, Stadttheater. Dann waren diese jungen Male, die sie begabt waren, in Israel und so weiter, denen ich auch verkehrt war. So war ich eigentlich immer in diesem Klima drin. Und als ich dann nach Paris bin, dann in diesem kleinen Pavillon, wo Günter Grass da seine Blechtrommel geschrieben hat, haben wir in Italien. Und dann eines Tages kam Rüdlinger nach Paris, also Rüdlinger war davor auch schon an der Kunsthalle Bern Direktor gewesen. Und der hat dann gesagt, Franz Mayer will jetzt weggehen, oder? Und wäre es nicht etwas für dich? Ich meine, eigentlich fand ich diese Kunsthalle Bern immer etwas vom Spannendsten, aber in dieser kleinen Stadt. Und so habe ich mich beworben. Das einzige Mal, dass ich mich in etwas beworben habe. Und habe dann dieses ganze Komitee besucht, von Paris aus in Achtzug genommen. Eben zu allem, zu meinem Erstaunen wurde ich dann gewählt, oder? So war ich einfach dann der jüngste Museumsdirektor der Welt. Nicht? Also, und so ist eben alles, ich war irgendwie ungeheuer privilegiert. Und natürlich ist mit diesem Einmann-Theater aber auch die Richtung angeblieben. Also, ich habe natürlich versucht, an der Kunsthalle nicht mehr, wie man es vorher gemacht hat, noch in Berlin mit Picasso, die Kunst der Schwarzen entdeckt und die Surrealisten, die Südsee. Ich habe dann die Geisteskranken gezeigt und die Motivbilder als Memoria aller möglichen Unglücksfälle und so weiter. Und auch versucht, Neuerungen bei diesen nicht in der Stilrichtung. Natürlich habe ich so dann bin ich drauf gekommen, dass ich eigentlich eine lineare Kunstgeschichte interessiere mich überhaupt nicht, sondern ich sprach dann von der Kunstgeschichte der intensiven Intensität, wo eben sehr oft nicht das Meisterwerk dann zählt und das muss ich auch noch unterwegs. Also das Beispiel dafür, da gibt es kein Meisterwerk, oder? Sondern das Meisterwerk ist das alles mit allem zusammenhängt. Das ist eigentlich das ja, Museum des Geistes. Naja, und so habe ich auch dann an der Kunsthalle Bern meine 8,5 Jahre gemacht und bin natürlich auch immer radikaler geworden. Deswegen habe ich wieder privilegiert, da dass ich eigentlich die erste Ausstellung machen konnte, die auch einen neuen Ausstellungstyp kreierte, nämlich in der revolutionären Zeit. Kann man die Dinge, braucht man nicht mehr ästhetisch zu stellen, sondern wenn sie irgendwie intensiv sind, dann macht man ein Energiefeld damit. Und so ist dann diese Attitude zur Ausstellung und der Titel ist ja uferlos weiter gelaufen, oder? Es gibt meine Latitudes bekannt vor, war jetzt gerade in Neapolis, in Genf gibt es eine junge Gruppe, die ihren Raum Attitudes nennt und so weiter. Also, und eben um dieser ganzen Geschichte und irgendwie wollte ich dann, weil ich, ja, man muss sich mal vorstellen, 68 waren mir Dokumente. Und im März 69 habe ich mit all diesen neuen Künstlern eine Ausstellung. Also hat die Dokumente nicht verpasst. Und das war eigentlich auch der Grund, weshalb ich mich geholt habe. Und gut, ich bin sowieso kein Komitee-Typ. Oder? Und so wurde ich also gewissermaßen zum alleinigen verantwortlichen künstlerisch. Ich nannte mich aber nicht künstlerischer Leiter, sondern Generalsekretär. Ja, weil ich dann die kommunistische Partei und so weiter dachte. Vor allem wollte ich nach Osten öffnen. Es ist nicht gelungen, weil dann aus diplomatischen Bahnen nicht gelaufen ist mit China. Und die Bundesrepublik hatte keine Beziehung zu China, diplomatisch. Und auch mit den Russen. So, jetzt ist es richtig, hat nicht funktioniert, aber gut. Aber deshalb habe ich mich Generalsekretär gemacht. Und im Grunde genommen war ja die Dokumenta immer, es ist meistens so darauf rausgelaufen, dass es diese ewigen ungleichen Zwillinge sind, oder? Ungleichen Brüder, wie Seligmann das nannte. Also waren immer so minimal Pop Art, abstrakter Expressionismus, nouvelle Realität. Und bei mir hätte ich auch wieder in diese Falle gehen können mit Fotorealismus und Konzeptkunst. Und irgendwie sagte ich mir, ich muss das sprengen. Von daher habe ich dann diesen Begriff, der sehr attackiert wurde, also die individuelle Mythologie. Ja, weil es kann sich ja heute jeder seinen Mythos selber machen. Das ist ja ein Menschenrecht, das ist kein Stil, oder? Und so habe ich eigentlich immer versucht, über dieses Mittel der Ausstellung einfach die Dinge zu öffnen. Mit dem Einwandtheater habe ich versucht, meine Grenzen zu sehen oder eben nicht zu sehen und sondern einfach auszuleben. Und dann natürlich, wenn man in die Kontinuität geht, und ich meine auch da war ich privilegiert, weil die Kunsthalle Bern hatte kaum Geld, aber ich hatte 60.000 Schweizer Franken Subvention im Jahr. Und ich habe 10 Ausstellungen gemacht. Und dann muss man wirklich solche Dinge tun, die man exportieren kann. Ja? Weil dann kann man Transport teilen, Versicherung teilen und so weiter. Und das hat irgendwie wunderbar funktioniert. Ja, so kam es zu einer Ausstellung. Und jetzt mache ich Verstellung seit 57. Das ist immer noch eine Ausstellung.
Ja. Die Frage ist trotzdem, wie kam es dann dazu, dass Sie sich auch als Kurator verstanden?
Ja, ich meine, Kurator heißt ja, normalerweise ist es der Pfleger, oder? Ich meine, Kurator.
Genau, der Sorgfältige.
Ja, gut, also ich meine. Gut, das ist einfach eine Berufsbezeichnung. Ich meine, früher hießen wir Ausstellungsmacher, dann waren wir Ausstellungsorganisatoren und dann sind wir auch Ausstellungsautoren, oder? Also ich meine, wir shiften ja ständig, oder? Wenn Sie mit einem Einzelkünstler zusammenarbeiten, sind Sie ja der Diener, oder? Sie machen es einfach möglich. Und wenn Sie dann natürlich solche Abfolgen und gerade nach der Dokumenta hatte ich irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt also unabhängig bleibe, dann muss ich ja Ausstellungen erfinden, die die Museen nicht machen können. Ich kann ja nicht sagen, jetzt macht mal den Mario Merz, das könnte ich selber drauf kommen, oder Enzo oder was auch immer. Nicht? Und deshalb habe ich mir gesagt, ich muss jetzt mir selber gewissermaßen eine Institution aus mir machen, die Agentur für geistige Gastarbeit, was damals durchaus auch politischen Sinn hatte, weil es entstanden ja die ersten Parteien gegen die Überfremdung und gegen die Arbeit aus dem Süden, dann aus Ausfahren in Italien, dann kam Spanien, dann Portugal, dann kam der Balkan und so weiter, und die Türken und jetzt ist es Sri Lanka und Indien und Vietnam und so weiter. Und damals entstand eben diese erste Partei von Herrn Schwarzenbach gegen Überfremdung. Und so war das natürlich auch als Provokation gemeint. Und ich habe ja keinen Schweizer Namen. Ich habe mit der SC amerikanische Abstammung und so weiter. Und so habe ich natürlich mit ihm auch gespielt. Oder? Und ich hatte ja damals nichts mehr zu tun nach der Großzeit in der Schweiz. Sondern ich arbeitete in Hettenbusslosses war in Köln und das Ding als Objekt war in Nürnberg und Oslo und die Dokumente waren in Kassel und so weiter. So war ich ja auch Gastarbeiter, oder? Aber eben nicht manueller, sondern geistiger Gastarbeiter. Und so kam es auch zu diesem. Und natürlich habe ich mir dann gesagt, jetzt muss ich mir noch irgendwo ein Ziel setzen, oder? Und das war dann das Museum der Obsession. Wobei ich von Anfang an sagte, das kann es nie geben, oder? Ich meine, Anarchie und sexuelle Revolution können sich nicht ausstellen, oder? Und so hat sich das dann so verfestigt, dass im Grunde genommen alles, was ich tue, ist eine Annäherung an ein mögliches Museum der Obsession, das es nie geben kann, oder? Verstehen Sie schon?
Ja.
Das Immaterielle gewissermaßen als Museum der Obsession. Und natürlich, wenn Sie von der visuellen Kunst herkommen, ist natürlich das Museum oder der Schutzraum ist wirklich der Ort, wo sie ganz fragile Dinge, und fragil sind sie ja, weil es immer nur einer ist, der sie tut, oder? Ist ja kein Massenprodukt. Und auch wenn es ein Objet Trouvé ist, ist es im anderen Kontext eben. Weil wieder wird es wieder fragil und ist nicht mehr Konsumkreislauf. Also in dem Moment bin ich ganz bewusst, habe ich schon gesagt, Museum. Oder? Aber Museum der Obsession, das gab es eben noch nie. Oder? Und so habe ich mir dann gesagt, im Grunde genommen gibt es drei große Themen in den Junggesellen. So funktionieren die meisten Männer, oder? Geschlossener Kreislauf im Kopf und so weiter. Dann die Mama, wo natürlich über die Geburt wird das durchbrochen. Wobei natürlich das für mich schwierig war, jetzt diese Ausstellung zu machen, weil ich kann ja keine Kinder kriegen, oder? Wobei es dann wieder einfacher wurde über die Erziehung, die funktioniert sehr oft wieder mit der Junggesellenmaschine. Und dann die Sonne. Und nun, genau zum richtigen Zeitpunkt, kam ich eben wieder hierhin, ins Tessin, über eine Liebesgeschichte, und dachte mir, also dieser Monte Verità, wenn man mal diese Geschichte ausgräbt, dann hat man eigentlich der nordische Mensch, der zurück will zur großen Mutter. Das erste Buch, und die große Mutter ist ja auch hier erschienen, nicht? Das war von Erich Neumann, bei Theranos. Und gleichzeitig hofften natürlich die nordischen Leute, die den Süden als Projektionsebene ihrer Utopie oder Vision oder was auch immer verwenden wollten, natürlich auch, dass ihnen geholfen wird über das Klima. Also mehr Sonnentage, hier noch 253 garantierte und so weiter. Und verstehen Sie, so kam es dann zu dieser Monte Verità Ausstellung, weil die Suche nach der großen Mutter und eben die Sonne zusammenkam. Wobei die Sonne, haben wir immer vorgeschrieben, dass man eine hierarchische Gesellschaft, die der Sonne nachlebt, wie die Inkas, gegenübersetzt dem Heiligen, der auch die Sonne besungen hat, also Franziskus von Assisi, dass man so eine bipolare Ausstellung macht und so, aber gut, ich meine, das als Einzelner kriegen sie ja diese Inka-Geschätze auch nicht. Aber gut, irgendwie mit dem Monte Verità hat es das alles abgedeckt. Und dann natürlich kam der Ehrgeiz, jetzt wieder auf die Genie-Ebene zu gehen. So kam es eben der Hang zum Gesamtkunstwerk. Weil ja auch der Monte Verità ist absolut wagnerianisch interpretiert, oder? Es gibt die Parsifalwiese, den Harassprung, den Walküre-Felsen und weiß ich was. Verstehen Sie, ist eine, und gleichzeitig das Indische, was ja mit Parsifal auch drin war bei Wagner, also die Casa Amata, die Ich-Seele, dann gab es natürlich die Casa San Francesco, dann gab es die Casa Aida, die Hommage an die italienische Musik, und die Casa Selma, die Hommage an die nordische Dichtung und so weiter. Also ich meine, es kam dann irrsinnig viel zusammen. Aber eben, und auf der Genie-Ebene war es dann eben wieder möglich, von der deutschen Romantik Runge bis Beuys und französischen Revolutionsarchitektur und vor allem natürlich Wagner war wichtig, Ludwig der Zweite war wichtig, und die Räume von Schwitters und von Gaudi und so weiter, also mal so eine richtige. Aber im Grunde genommen war ja das eine Ausstellung über etwas, was nicht existiert, aber das Gesamtkunstwerk existiert nicht. Das würde ja eine neue Gesellschaft voraussetzen. Und gibt es immer noch. Und so war ich eigentlich plötzlich so, fand ich so den Absprung, oder? Ich meine, wenn Sie eine Dokumenta gemacht haben mit der aktuellen Kunst und dann die nächsten 10 Jahre eben versuchen, Dinge zu visualisieren über das Medium der Ausstellung, die bisher nicht gemacht wurden, war ich natürlich dann auch wieder froh, dass nun Anfang der 80er Jahre eben hier Zürich anbot, dass ich für sie Ausstellung machte. Und jetzt konnte ich den zweiten Schritt machen mit den Künstlern, die ich als ganz jung gezeigt habe, oder? Die erste große, mit Mario Herr, mit Serra, mit Volke, mit Bruce Naumann und so weiter. Und dann auch thematische eben dazwischen, also Weltuntergang, Prinzip Hoffnung, 89 oder Visionäre Schweiz, aus dem Großnetz. Und da ich nicht im Staff war vom Kunsthaus, konnte ich natürlich daneben auch immer andere Dinge tun. Auch da war ich wieder privilegiert, weil ich eigentlich sämtliche Räume zum ersten Mal ausprobieren durfte mit der Kunst. Sei das nun der Hamburger Bahnhof in Berlin der gerade umgetauscht wurde. Und, ganz Jahr 88 war das, nicht, also noch vor dem Fall der Mauer. Oder auch dass das Museumsquartier war in Wien, woraus jetzt die drei Museen dort stehen. Oder ob das die Salpêtrière-Kapelle ist in Paris oder was auch immer. Ich meine, es war echt super, weil immer. Oder die Deichtorhalle in Hamburg, da habe ich auch als erstes gespielt. Naja, und Bordeaux, diese wahnsinnig schöne Architektur da aus der Revolutionszeit. Wie gesagt, also ich im Grunde genommen, ja, war es für mich eigentlich immer alles genau zur richtigen Zeit.
Der Übergang ist vielleicht interessant, dass es ist so ein Netz an Begegnungen, die wichtig wurden und immer noch wichtig sind. Und gleichzeitig gibt es aber auch die eigene Geschichte, wie zum Beispiel diese, ist das eine andere Linie dann, die Großvaterausstellung, also über den eigenen Großvater und dessen Tätigkeit, dessen Nomadenleben etwas zu machen, wie steht es in Beziehung dann zur Agentur für Geist und Gastarbeit, für die Art Kurator zu sein, also Dinge auch in einen Wandel zu bringen.
Wissen Sie, die Dokumente, wenn Sie die machen, man sieht es ja auch bei den anderen, die es gemacht haben, oder? Irgendwie sind sie dann für viele über die Grenzen gegangen, oder? Und bei mir war es echt so, dass ich eigentlich in Deutschland nichts mehr zu erwarten hatte, in der Schweiz auch nicht, weil ich war da immer noch das schwarze Schaf von der Kunsthalle Bern her.
Und das hat sich bis nach Deutschland ausgewirkt.
Ja, nee, verstehen Sie, irgendwie, wenn Sie die Dokumente machen, Sie sehen es zum Beispiel jetzt bei Okwui, oder, der die letzte Dokumente gemacht hat, es kommt dann einfach so, Sie fallen selber in ein Riesenloch, weil das ist ein irrsinniger Stress, die Dokumente durchzuziehen. Und auch Katrin David, ich meine, jahrelang hatte die nichts, die zog nur rum und jetzt hat sie wieder bewegt in Rotterdam. Sie können auch selber nicht mehr einfach nur eine Situation übernehmen. Also es geht dann alles so zusammen.
Und was passiert da genau?
Ja, ich meine, das Leben ändert sich. Ich meine, bei mir kam auch die Scheidung dazu, nach der Dokumenta und so weiter. Also, und gleichzeitig, ja, sind sie jetzt berühmt, aber auf der anderen Seite interessiert sie das eigentlich gar nicht so, wenn sie jetzt jeder fragt, what is your next show? Also ziehen sie sich zurück, oder?
Ja.
Und gut, ich habe dann zum Beispiel Harloff geholfen.
Das lockte Licht?
Harloff geholfen, sein Schiff anzumalen und solche Dinge. Und dann habe ich seine Ausstellung eingerichtet in Mailand und habe dann auch dieses Konzert, wo Ornette Coleman kam. Und damals habe ich mir gesagt, jetzt muss ich wirklich etwas tun, was nach dieser irrsinnigen Öffentlichkeit irgendwie intim ist, oder? Und mein Großvater ist 71 gestorben, 98-jährig. Und ich war damals in Kassel, oder? Um die Dokumente vorzubringen. Ich habe meinem Bruder gesagt, er soll alles aufbewahren, ne? Dass ich etwas damit machen will, mit diesem Nachweis. Und ich habe dann irgendwie versucht, das war eben die Vorstufe zur Ausstellung in die Junggesellenmaschine, die man ja auch nicht mehr einfach mit wertvollen Bildern bestücken kann, musste irgendwie diesen ganzen Mechanismus Ordnung, dass keine Energie verloren geht, dass das gewissermaßen wieder im geschlossenen Kreislauf der Peter Mobile, der Tod überwunden werden kann und so weiter. Das musste man irgendwie als Ausstellung auch anders lösen. Und eigentlich hat dieser Großvater-Nachlass mir ungeheuer geholfen. Ich habe die Ausstellung gemacht in meiner Wohnung. Nur meine Wohnung habe ich ja dann aufgegeben, weil die Familie ist nach Paris gezogen. Und weil die Wohnung war dann im Künstlercafé von Bern über dem Restaurant Commerce. Und die wollte dann der Tony Gerber, also der Galerist, mieten. Und so ist eigentlich die Eröffnung der Großvaterausstellung war dann genau am Tag, dass der Tony Gerber da seine Galerie eröffnet. Und ich habe dann versucht, mit allem, was vom Großvater da war, eine Art Thematik reinzubringen. Also natürlich die österreichisch-ungarischen Wurzeln, dann sein Beruf, nicht Friseur, also durch die Tortur zur Schönheit, weil ich meine, diese ersten Dauerwellapparate, das waren ja echte Torturwerkzeuge und alle diese Brennscheren und was da alles war. Und dann seine Privatsphäre habe ich auch. Er hat immer so Bilder gesammelt, oder? Und ich habe dann über das Bett habe ich gewissermaßen die religiösen Bilder gemacht, über die Schere, über die Nähmaschine, die jungen Damen, rund um den ovalen Spiegel, die reifen Damen. Verstehen Sie, ich habe dann versucht, so eine ikonologische Aufschlüsselung. Und was mich natürlich am meisten erstaunt hat, war, dass die Kundinnen, er hat ja bis 96 hat er weiter frisiert, oder? Und die sind alle gekommen und haben auf ihn gewartet. Das heißt, es hat mir gezeigt, man kann also über die Ausstellung jemanden so evozieren, dass die Leute denken, der lebt noch. Also ich meine, und das war für mich die große Erkenntnis über diesen Rückzug ins Intime mit dem Nachlass meines Großvaters. Und der war natürlich ein Haarkünstler, also ich meine, in dem Sinne. Und ich war erstaunt, ich meine, das ist wirklich in Paris erschienen, hat die in der Spiegel hat etwas gebracht und so über diese Ausstellung. Ja gut, weil ich sie gemacht habe auch, aber weil irgendwie das wieder so dem Ganzen eine andere Wendung hat, oder? Das ganze Ausstellungswesen, dass man eben solche intimen Dinge machen kann. Ja, so, ich hatte dann auch solche Dinge gemacht, abgelegen dort. Ich habe ja auch hier eine Wallfahrtskirche, die Ex-Fotos wieder in die Kirche gehängt und dann habe ich ein kleines Museum, Pilgermuseum gemacht und dann meinem Freund da, den Plan, die Mieten, das ist ein Museum del Comico im nächsten Dorf. Verstehen Sie, alles so Dinge, die nicht eine große Reklame um sich haben, aber für mich wichtig sind, so zwischen zwei großen Dingen so ein kleines Museum zu machen. Im Nachbardorf ist einfach schön, aber ich finde es gleicher die poetische Situation.
Ja.
Und das war es eigentlich, oder? Es war wirklich auch eine Reaktion. Auch. Weil eine Dokumente ist auch immer relativ brutal. Nicht?
Ja.
Alles, was da ein bisschen verfeinert ist, wird natürlich der Verbrauch der Dinge ist in diesen 100 Tagen mit diesen vielen Besuchern ungeheuer. Und irgendwie wollte ich auch jetzt etwas, was ganz geschützt war und intim dagegen stellen.
Ja. Ja, das ist ein interessanter Kontrast. Spielen diese Kontraste dann immer wieder eine Rolle? Oder verändern sich diese Kontraste in dem Sinne?
Gefühl.
Na gut, ich meine, im Moment.
Also selbst bei der Dokumentation gab es ja Kontraste innerhalb der Ausstellung.
Oh ja. Ja gut, das war bei der Dokumenta 5 war eigentlich alles angelegt. So auf einen Initiationsweg, oder? Ich meine, sie konnten anfangen mit der Werbung, also eigentlich mit den Bildern, die sie anlügen, oder? Weil sie etwas anpreisen, meistens nicht halten. Und es endete ja dann, also via Take, via individuelle Mythologien und so weiter, via Konzept, via neuen Realismus, endete ja dann über das Büro von Beuys, nicht, der da 100 Tage sich mit dem Publikum unterhalten hat, Büro für direkte Demokratie, endete dann unter dem Dach des Fabrizianums mit La Monte Young, wo man einfach abfahren konnte. Das war dann einfach nur ein Ton, oder? Man konnte sich da hinlegen und richtig so wegdrehen, oder? Und so war es eigentlich vom Bild, das einem anlügt, bis zum Sound-Environment, was einem entführt, war es so. Nur, ich muss sagen, die Franzosen haben das sofort gemerkt, diese innere Struktur. In Deutschland war es totales Unverständnis die ersten Monate. Bis dann so gegen Ende September hat sich dann gedreht und seither ist sie einfach immer noch. Heißt es Gäste oder wenn sie es selber machen, das sagen sie eigentlich immer, das ist die einzig mögliche in diesem Moment. Oder ich habe ihnen gesagt, wenn man mich fragt, wie es das jetzt besser macht, dann sage ich immer, ich muss einfach die einzig mögliche machen in diesem Moment, weil es war ja eine komplexe Situation. Ich war ja sehr nah an 68 und da waren alle diese Theorien über Kunst und wo man mehr lesen musste, als zu sehen war. Und ich versuchte auch das wieder zurückzuführen. Es war ja ein Skandal, weil ich sagte, 3 Monate vor der öffentlichen Kunst kehrt zu sich selbst zurück. Ein Aufschrei der Empörung. Nee, man muss es theoretisch machen und das dann deutlich.
Inwiefern kehrt sie zu sich zurück? Also das.
Ja, ich meine, ich versuchte einfach, sagen wir mal, diesen thematischen Ansatz, eben diesen Initiationsweg, der ja parallel lief auch zu Bas und Brocks, nicht? Dreischritt. Aber dann natürlich, wenn sie ein Serra einladen und ein Panamarenko und so weiter, sind das wieder autonome Geschichten, oder? Die können sie dann nicht irgendwo einbauen, oder? Also, sodass dann diese Thematik eben auch wieder durch Kunst, die zu sich selbst zurückgekehrt ist und sich also nicht einbauen lässt in theoretische Konstrukte. Aber eben, es war im weitesten Sinne thematische Ausstellung, aber wenn die Kunst den autonomen Präsentationsstil wollte, dann hat sie ihn bekommen, oder? Es war eben so immer ein Schiff zwischen beiden Dingen.
Ja.
Und das war ja genau, was heute allen so passt an dieser Dokumente. Dass sie nicht eine reine Kunstausstellung war, dass sie sehr viel Unbekanntes gebracht hat. Oder? Hm.
Damit erklärt sich ja auch die individuelle Mythologie. Also, dass wenn etwas zu sich selbst kommt, zu einer Art offenbar.
Naja, verstehen Sie, ich habe die Bildnerei der Geisteskrank, die damals auch, nicht, sie hatten Nakonchi, der damals sehr, sehr was Psychotic-Performances gemacht hat. Es war damals auch Rainer, nicht, der auch immer ganz nahe an der Art Rhythm war und so weiter. Also es gab dann plötzlich für die, die sehen wollten, aber gab es diese Ausweitung. Wobei ich die nicht räumlich, also ich habe dann die Geisteskraft für sich in Räumen gezeigt und natürlich die anderen Künstler haben mit Klons Geschichten und so weiter. Also ich habe dann nicht den Kommentar verfallen auf die Kunst. Und das meinte ich eben, sie kehrt zu sich selbst. Oder ich meine, ich habe sie auch gelöst aus diesem ganzen theoretischen Kontext. Ich meine, wenn sie das Vorwort liest von Hans-Heinz Holt, dann endet das ja da, wo eigentlich die Dokumente angefangen haben. Weil nur so weit konnte man eine marxistische Kunsttheorie, die von Hauerhattischen an die Angleichung des Alltags geht und wo eigentlich das Hauerhattische dann immer mehr wegfällt. Nur so konnte man es beschreiben. Hingegen, und es war auch sehr typisch, dass die Kölner Galerien haben das Hochhaus gemietet in Kassel und dachten dann, die Leute kommen zu uns, die sind dann frustriert in der Dokument, aber sie mussten dann zumachen, weil die Dokument war viel spannender als das Galeriehaus.
Ja.
Verstehen Sie, es ist einfach immer, ich meine, wenn Sie solche Dinge tun, das war bei der Biennale dasselbe. Irgendwie müssen Sie so intuitiv eine Vision haben und dann versuchen, der so nahe wie möglich zu kommen. Und dann natürlich, was für mich immer wichtig war, ich habe es immer mit den Künstlern gemacht. Na, deshalb habe ich meine 300 Flüge im Jahr. Ja, jetzt vorgestern war ich in einem kleinen Dorf bei Vigo in Galizien, um diesen Dorffotografen zu besuchen und für seine Fotos auszuwählen.
Ja.
Ich glaube, es ist so ungeheuer wichtig, dass man das immer direkt mit dem Kreativen macht. Oder?
Ja, das ist überhaupt eine spannende Frage, also wie eine Zusammenarbeit und eine Beziehung zu Künstlern einstellen kann in solchen Ausstellungen. Oder welche Fähigkeiten muss man tatsächlich haben, dass man...
Sie müssen was da lernen. Ja, ich meine, wenn Sie eine Biennale machen, müssen Sie mit Ihren Künstler auf dem Budget machen und gucken, wer bezahlt was und das und dies. Und gleichzeitig müssen Sie ihn einbauen in die Vision, die Sie haben von der Ausstellung in dem Moment, oder? Ich meine, das ist ja eigentlich, was mir immer so viel zu tun gibt, was aber auch das Spannendste ist, was auch irrsinnig viel, wie soll ich sagen, Meditation verlangt, oder? Ich meine, auch als ich die Beuys-Ausstellung machte, jetzt war er gestorben, und ich wollte eigentlich, dass er auch überlebt als Bildhauer und jetzt nicht mit 100 Büchern über seinen Christusimpuls und über seine Anthroposophie und über das wilde Tier und über die soziale Komponente, über den Geldkreislauf und so, sondern dass er als Bildhauer. Gut, ich habe einfach dasselbe gemacht wie er. Ich habe mich richtig konzentriert und wenn die Dinge ankamen, habe ich gesagt, zeig mir. Ohne jetzt viel Rücksicht auf das Ganze, also abstellen und mich ausstellen. Und es passierte dasselbe wie beim Großvater. Die Freunde von ihm dachten, jetzt kommt er dann gerade um die Ecke. Und das finde ich immer das Tollste, oder? Ich meine, das ist so, dass ich eigentlich seinem Energiefeld, vielleicht hätte er es anders bestellt, ich weiß es nicht. Ich war auch wieder glücklich, weil ich kriegte noch alle großen Installationen überhaupt noch reisen können. Und so war es mir möglich, eben so mehr ein Energiefeld zu machen als die Ausstellung.
Ja.
Das sind aber immer diese Einübungen, diese Exerzitien, oder? Wie machen Sie es richtig? Gleichzeitig wollen Sie Ihre Vision und gleichzeitig wollen Sie aber auch, dass der Künstler sich frei ausdrücken kann.
Ja. Also die,
und deshalb wähle ich auch solche Titel, oder? Verstehen Sie?
Ja.
Die individuelle Mythologie, das habe ich wirklich getestet mit allen Künstlern gesagt. Das findest du, dann fühlst du dich beengt, wenn ich sage, nee, ist prima und so.
Ja,
oder eben, ja. Wenn ich sage, zeitlos, verstehen Sie, da hat keiner was dagegen. Oder wenn ich jetzt, sagen wir, das blaue Bild im Laufe der Zeit, dann wäre es, also dann ist von Anfang an, heften sie es zusammen. Oder ich habe jetzt auch diese jungen Spanier in New York und in Valladolid, wurde ja letzte Woche eröffnet, habe ich genannt El Real Viaje Real, weil die dritte Reise von Kolumbus hieß die königliche Reise, oder? Aber was hat er denen gebracht? Also die Syphilis und die Religion und die Sklaverei und so weiter. Und jetzt bringe ich aber die Künstler nach Amerika und dann nehme ich es also die wirklich königliche Reise, El Real Viaje Real, und verstehen Sie, ich versuche dann immer so, und so haben natürlich die Künstler auch Freude dran, oder? Ich meine, also, das ist eine Gruppenausstellung aus Spanien oder sowas doof.
Ja.
Weil Sie da, ich versuche ja immer auch eben, wenn ich nationale Ausstellungen mache. In den 70er Jahren gab es das sehr oft, 7 Isländer, 18 Polen, 12 Franzosen, 7 Schweden und so weiter. Und ich habe das eigentlich nie gemacht, nationale Ausstellungen. Aber wenn Sie dann an der Biennale sehen, wie wichtig das ist, oder diese nationalen Pavillons im Gegensatz zu der internationalen Ausstellung, für die Sie verantwortlich sind, in dem Moment sagen Sie sich, gibt es nicht eine Möglichkeit, jetzt wieder und gerade mit dieser ganzen Globalisierungsdiskussion, wo natürlich die Künstler sowieso wieder mehr von einer Wurzel her arbeiten, weil sie dem auch widerstehen müssen. Sie wollen zwar alle global anerkannt werden, aber im Grunde genommen müssen sie diesem Globalisieren auch etwas gegenüberstellen. Und da habe ich dann angefangen, so 1991, der äußere Anlass war 700 Jahre Eidgenossenschaft, oder? Also Schweiz 700 Jahre. Und ich habe dann gesagt, also ihr macht eigentlich immer wieder dasselbe und so weiter. Ich versuche jetzt mal visionäre Schweiz. Und das war natürlich auch wieder eine Überlegung gegenüber dem Gesamtkunstwerk. Beim Gesamtkunstwerk war es ungeheuer schwierig, die Schweizer einzubeziehen. Weil das Land ist derartig kleinteilig aufgeteilt in 4500 Gemeinden und was. Ja. Und so, dass wenn einer eine Vision hat, dann muss er sich eher aus der Gemeinschaft zurückziehen. Während die Russen und die Deutschen, die haben sich immer eine neue Gesellschaft vorgestellt. Mit verhängnisvollem Volk, oder?
Ja.
Während hier muss der muss zum Eremit werden, oder? Der muss sich aus der Gemeinschaft zurückziehen, um spinnen zu können. Und von daher gesehen habe ich es ja dann visionäre Schweiz gemacht, oder? Und plötzlich habe ich so Kraftfelder entdeckt, die irgendwie verloren gegangen sind, wie die Genfer Leute, wie ein Bildhauer, der 12.000 Leute ein Loch in die Jungfrau bohren wollte, also in den Berg, um ein Grotto National zu machen. Und das ist natürlich sensationell, wenn sie dann plötzlich, und dann haben sie fast wieder eine Verbindung zu Duchamp, oder? Weil die Nichte von diesem Bildhauer, das ist die, die das Pharmacieblatt in Aquarell gemalt hat. Also ich meine, plötzlich ergeben sich da wieder vollkommen neue Dinge, die in der linearen Kunstgeschichte einfach noch gar nicht entdeckt wurden. Von einem anderen Standpunkt aus gegeben. Und naja, diese visionäre Schweiz, die wurde dann auch in Madrid gezeigt und weil alle Leute überrascht waren, ich meine, weil es war dann nicht eben wiederholt bei Kodler, Klee, Tägerli und so weiter. Die waren zwar auch dabei, aber immer in anderen Zusammenhang. Und eben sehr viele Unbekannte, unser Nazifist, Henry und so weiter, mit der weißen Fahne, gemalt von Wadler. Also eben wirklich von einem, und dann unsere wirklich unbekannten Spinner. Eben zum Beispiel in der Lüneburger Heide, dieser Bossa, nicht? Tempel, der Bossa und der Tempel und so weiter. Da habe ich dann das Modell machen lassen. Die Türe hat mir die Witwe ausgeliehen und so weiter. Das kannte hier wieder niemand. Ne? Und das finde ich eben toll, dass man ja, plötzlich das alles so ausweiten kann, dass sich alles so eng ist und immer an Wertvorstellungen gebunden. Man schafft natürlich auch neue Werte, das ist mir absolut klar.